vielleicht eine Plan. Dafür haben wir Kapitel. Das ist ein Rückblick, der soll Ihnen im Wesentlichen zeigen, was wir schon alles geschafft haben. Das ist ungefähr ein Drittel des Stoffs. Wir haben tatsächlich schon ein Drittel des Semesters um. Ist nicht zu glauben, ne? So geht das. Aber wir haben eben auch noch interessante Sachen. Also heute diese ersten Einblicke. Freitag übrigens keine Vorlesung, ausnahmsweise an dem Freitag nicht. Aber dann gehen wir 14-tägig. Nächste Woche bekommen Sie dann schon die Programmieraufgabe. Sie müssen auch nächste Woche Ihre erste abliefern. Also nicht diese Woche. Ich habe gesehen, dass rege nach Partnern gesucht wird. Das ist gut, glaube ich. Machen Sie das. Und dann lernen wir nächste Woche verschiedene Sachen kennen, nämlich aggregierte Datentypen in Python, dann wie Dateninformationen werden. Und dann in der übernächsten Woche machen wir einen vergleichsweise großen Schritt mit hin zur objektorientierten Programmierung. Und dann geht es so weiter. Direkt vor Weihnachten mit seinem Teil, und das geht dann auch noch vor sich. Den Anfang Februar ist dann schon die Klausur. Ja? Also, muss man jetzt sehr genau unterscheiden. Es wird zwei Klausuren geben. Eine Klausur für P, das ist nach dem alten Verfahren. Diese Klausur hat eine Aufgabe weniger. Also ich sage mal, die 10. Aufgabe fällt weg für diese Teilnehmer. Sie haben aber die gleiche Zeit zur Verfügung. Also ist ein bisschen einfacher. Können dann aber Maximalpunktzahl eben auch nur 90 erreichen. In beiden werden sowohl Übungspunkte als EPR und PRG angerechnet, in beiden. Bei denen, die nur 9 Aufgaben haben, allerdings maximal 18, dürfen nicht mehr als 40% der zum Bestehen notwendigen Punkte. Okay. Noch eins, EPR, da sind letztes Mal wenige, aber einige dran gescheitert, ist für die Informatiker eben auch entscheidend, ist ein Pflichtschein, wenn Sie so wollen. Sie müssen mindestens 50% der Gesamtpunktzahl in EPR erreicht haben. Sonst gilt zwar die Klausur als geschrieben, aber die Credit Points werden Ihnen nicht gut geschrieben, weil diese notwendige Bedingung, nämlich das Programmieren gemacht zu haben, fehlt. Okay, ich glaube einigermaßen vollständig. So, das ist mir jetzt ganz wichtig. Wir sollen ja nicht nur, aber die Quizzes, die wir letzte Woche hochgeladen hatten, das waren einmal ein Quiz zu Ausdrücken und ein zweites, wo so kleine Code-Analysen nötig sind. Das sind exzellente Vorbereitungen für die Klausur. Und ich glaube, es ist hundertprozentig sicher, ich habe die ja selber jetzt ein paar Mal gemacht, ja. Das Beste ist, die jetzt einmal oder zweimal oder auch dreimal zu machen, das ist kein Problem, und vielleicht als Klausurvorbereitung nochmal. Ja. Es steckt einiges da drin und ich bin hundertprozentig sicher, keiner erreicht beim ersten Mal, oder sehr, sehr, sehr wenige erreichen beim ersten Mal 80%. Also lassen Sie sich auf keinen Fall abschrecken. Das sind keine Abschreckungsquizzes. Und das zweite ist, auch hochgeladen wurde das Programmierhandbuch. Das sind 10 Seiten, die nochmal essentielle zusammenstellen. Also auch die Handzettel nochmal sind da drin, aber auch weitere Aussagen. folgen sollten beim Programmieren. Also auf jeden Fall lesen und sich danach richten. So, was ist jetzt unser heutiges Lernziel? Na, wir wollen Strategien und Hilfsmittel zum Programmieren kennenlernen. Auch um das erste größere Programm, ich hoffe, Sie haben sich schon ein bisschen damit beschäftigt, zu realisieren. Und natürlich nicht nur im Sinne von altväterlichen Ratschlägen, die Sie doch nicht befolgen würden, sondern Sie sollen eben auch die Hintergründe dazu. Module wird unser erstes Thema sein, dann nochmal Namensräume, aber Kontext mit Modul. Kommentare, was sinnvoll ist, erzähle ich Ihnen heute. Dann das große Problem Tests, ist das sinnvoll, unbedingt nötig, wie wir das machen, nach welchen Kriterien und wie wir das auch minimal automatisieren können, lernen wir heute kennen. Und vielleicht ein paar Worte zur einen Ausgabe, aber nur, wenn die Zeit reicht und wahrscheinlich nicht mehr, weil das nicht so kriegsentscheidend ist, vorgetragen zu bekommen, sondern da müssten Sie sowieso sehr viel nachlesen. So, aber vorab noch, bevor wir jetzt wirklich einsteigen, gibt es noch irgendwelche Fragen? Gibt es irgendwelche Klagen? Alle wunschlos glücklich? Naja, nicht so ganz. Gut. Okay, da gibt es eine. Okay, genau. Das ist ein Zeichen für mich, dass Sie den Prolog des ersten Quizzes nicht gelesen haben. Das ist sicherlich bei Firefox so. Und ich nehme an, Sie benutzen Firefox. Kann auch bei Opera sein, das weiß ich jetzt nicht. Aber wenn Sie die Quizzes machen. Firefox hat seit der Version 16 einen Bug. Der ist auch offiziell akzeptiert. Also wir hatten den gemeldet, wir haben ihn auch akzeptiert und in Ihrer offiziellen Buglist. Sie haben ihn nur noch nicht gefixt. Und die Folge ist, ist, dass er manchmal die Texte aus Tabellen, so macht man das nämlich, weil wir ja auch englische Versionen haben, wir haben auch türkische Versionen, wir haben auch, alle möglichen russische Versionen und so. Das liest er, die ganze Beschriftung liest er aus Tabellen. Und das macht er aus irgendwelchen Gründen, weil Firefox einen Bug hat, manchmal nicht, manchmal ja. Was hilfreich ist, ist, erstens einen anderen Browser zu nehmen. Ich würde sonst nie einen Internet Explorer empfehlen. Der hatte schon in seiner Entwicklung sehr, sehr viele Bugs. Aber im Moment funktioniert es damit. Es funktioniert auch mit Safari. Safari läuft ja auch unter Microsoft. Und hat da manchmal dieses Problem, dass er es nicht anzeigt. Aber was Sie immer machen können, ist vor- und zurückgehen. Und meistens klappt es dann wieder. Nee. Also dann hat sich der Bug bei Ihnen besonders stabilisiert. Keine Ahnung warum. Also auch Firefox weiß es offensichtlich nicht. Also wir sind da direkt mit den Entwicklern in Kontakt und die versuchen zu fixen. Aber der Bug ist anerkannt. Lief auch bis zur Version 15 immer problemlos und jetzt mit einmal nicht mehr. Also da erleben Sie ja das richtige Gewürge, was man manchmal mit Software hat. Und auch deshalb, auch das ist ein guter Hinweis, heute das Testen und wie wir das Teil automatisieren können. Ganz, ganz wichtig, dass bevor wir wieder was ausliefern, alle alten Tests auf jeden Fall gelaufen sind. Ja. Okay, jetzt zum Thema Modularisierung. Entschuldigung. Das macht nichts. Das geht trotzdem. Ja, Sie überschreiben den Datetime-Modul gewissermaßen, den Namen, den blockieren Sie jetzt. Aber solange Sie nicht Import Datetime gesagt haben, was wir hier machen, gibt es keinen Namenskonflikt. Genau darum reden wir heute darüber. Weil sonst gäbe es, bei Python hat mehr als 100 Module, die man benutzen kann, also deutlich mehr als 100, Und die Namen, die da benutzt sind, es ist vollkommen unmöglich, sich die alle zu merken. Ja, sie kämen automatisch in Namenskonflikte, wäre das nicht irgendwie vernünftig geregelt in der Programmiersprache. Okay. Gut, also um was geht es in Modularisierung? Modularisierung war klar eine Reaktion auf die erste Softwarekrise. Und in der ersten Softwarekrise hat man festgestellt, hi, unsere Software ist viel zu kompliziert, wir schaffen es nicht mehr, die in vernünftigen Zeiträumen fertigzustellen. Es war übrigens IBM, damals in der Zeit der Big Blue, ja, 70% des Weltmarktes. Die sind mit einem Betriebssystem und einer auch neu entwickelten Hardware dazu, also sie wollten einen neuen Rechner rausbringen mit einem neuen Betriebssystem. Der Rechner war längst fertig, das Betriebssystem, die Software wurde und wurde und wurde nicht fertig. In dem Zusammenhang hat der damalige Softwareprojektleiter dann auch also das mythische Mensch, die Abschätzung von Aufwänden im Softwarebereich geschrieben und klargestellt, warum das ist und warum das so schwierig ist. So, und da hat man gesagt, okay, da muss man was gegen tun. Tatsächlich war das eine große Konferenz und das war der Beginn, an dem auch der Begriff Software Engineering geprägt wurde. Und mit diesem Begriff und gerade mit Modularisierung einhergehend auch kam David Panas auf. In nicht-deutsche Gefühle. Teil einer Software. Und abgeschlossen heißt, er ist für sich bei ich kann nicht und alle müssen sich an diese Vereinbarungen halten. Und dann kann man diese Schnittstelle auch testen. Ja? Und zwar der Entwickler selbst schon, aber eben auch Kollegen, die sagen, okay, ich habe den Eindruck, das funktioniert nicht so wie gewünscht. Alle Programme und Programmmodule sind auch wiederverwendbar. Das heißt, nirgendwo steht, wir haben ja schon gesagt, im Testen gibt es mehrere hundert Module, die können Sie benutzen, ohne genau zu verstehen, was gemacht wird in diesem Modul. Nur in der Schnittstelle des Moduls. Ja, die Schnittstelle kennen Sie und mit der können Sie dieses Modul benutzen. Gut. Vision war, und deshalb auch der Begriff Engineering, dass wir damit Building Blocks oder Bausteine bekommen, aus denen wir Software zusammenbauen können. Und ein ganz wichtiger Aspekt, da steht hier nochmal, diese Module sind getrennt testbar. Und bitte, sollen auch getrennt getestet werden. So, in fast allen Fällen werden Sie jetzt nur ein Modul schreiben und die vorübersetzten oder die bekannten Module ansonsten benutzen. Also in dieser Veranstaltung werden wir ja nicht riesige Programme schreiben, also vielleicht mal 200 Zeilen Code, aber das ist das Maximum. Und auch noch ganz wichtig, diese Modularisierung beginnt beim Entwurf. Da werden zunächst die Module definiert und dann die Schnittstellen. Und das ist Teil der Designphase in der Softwareentwicklung. Darüber werden wir natürlich noch viel sprechen. Und viele Programmiersprachen unterstützen das Modulkonzept. Eine trägt es sogar im Namen, Modular, also Modular, die Programmiersprache. Da ist es ein entscheidendes Konzept und das wird auch in der Programmiersprache unterstützt. Und so ist es auch in Python. Wie sehen wir jetzt gleich? Und noch ein Riesenvorteil, diese Module können auch einzeln übersetzt werden. So ist das auch in Python. Immer wenn ich einen Import mache, zu dem Zeitpunkt schon wird gecheckt, liegt schon eine übersetzte aktuelle Version vor. Wenn ja, dann ist es gut, dann benutze ich die übersetzte Version. Das sehen wir gleich. Und wenn nein, dann übersetze ich zu dem Zeitpunkt, in dem ich den Import mache. Und auch ganz wichtig, Unabhängigkeit von der Spezifikation und der Implementierung. Und so ist es auch in Python. Viele der Module sind eben nicht in Python implementiert, sondern in C oder C++. Ja? Und damit gegebenenfalls auch schneller, weil das eben kompilierte Sprachen sind und gegebenenfalls greifen die direkt auf die Hardware zu. Okay. Und optimiert, so wie wir es besprochen haben. Also viele, viele Vorteile. Nun gibt es noch eins, das müssten Sie nun größere Python-Programme werden dann oft auch als Paket von Modulen zusammengefasst. Also mehrere Module und die stecke ich alle zusammen nochmal in ein Paket. Vielleicht nicht so ganz wichtig, jetzt für Sie nicht. Aber der Typ des Moduls ist ein Behälter, der Objekte enthält. Welche Objekte werden wir gleich uns anschauen? Die mit der Anweisung Import, mit der Import-Anweisung für das aktuelle Programm verfügbar gemacht werden. Und wie, das schauen wir uns gleich auch an. Module definieren immer ihren eigenen Namensraum. Das ist ganz, ganz wichtig und das ist entscheidend. So ein Modul hat dann verschiedene Attribute und Sie sehen, die sind alle mit Underscore, Underscore, beginnen die alle und haben damit für den Compiler eine besondere Bedeutung. Und zum Beispiel gehört da das Dictionary. Da sind alle Namen, die in dem Modul benutzt werden, abgelegt. Dann gibt es immer einen Dokumentationsstring. Schauen wir uns gleich an, was man damit machen kann. Dann ist der Name des Moduls natürlich bekannt. Dann ist das File, aus dem das Modul gelesen wird, bekannt. Und auch ein Parse. Das ist der vollständig qualifizierte Paketname, wenn das Modulobjekt sich auf ein Paket bezieht. Nicht alle sind wichtig, eigentlich ist keins davon wichtig. Könnte man alles einklammern, habe ich ja auch gemacht. Jetzt etwas sehr, sehr, sehr Wichtiges. Es gibt mehrere Methoden, also Varianten des Import-Befehls. Und die stehen hier alle. Eine häufig benutzte Variante ist Import Modul und Modul steht für Modul Namen. Also das könnte zum Beispiel Import Maß heißen. So. Machen Sie das und schreiben Sie nur das, dann ist der Zugriff auf die Funktionen oder auf die Konstanten innerhalb dieses Moduls nur mit Qualifizierung möglich. Das heißt, jeder Funktionsname, jeder Konstantenname muss mit dem Modulnamen Punkt irgendwas angegeben werden. Okay? Zum Beispiel gibt es in der Maß Bibliothek, machen Sie Importmaß, gibt es auch Konstanten, die da definiert sind. Zum Beispiel Pi, zum Beispiel E. Ja, Sie Maß, ja, dann importieren Sie den Mathematikmodul, der also noch mehr Möglichkeiten gibt, und da in diesem Maßmodul sind zum Beispiel Pi benutzen, das würde einen Fehler erzeugen, sondern Sie müssen Maß.Pi schreiben. Okay, das funktioniert und ist auch noch sauber, weil ein Zugriff ist nur mit dieser Qualifikation, das heißt mit Angabe des Modulnamens möglich. Die Gesamtvariable lautet dann ja Maß.Pi. Okay. Es gibt eine bessere und eine Methode, die ganz, ganz streng empfohlen wird. Das ist die Import from Module, Import, und dann führen Sie alle Namen auf, die Sie benutzen wollen. Also sagen Sie zum Beispiel from Maß Damit werden genau die Namen, die Sie hier aufgezählt haben, und Sie können beliebig viele, das sagt dieser kleine Stern da, Namen da aufzählen, die werden in Ihrem Programm bekannt und sind damit auch belegt, also benutzt. Okay? Das gibt Ihnen aber die Sicherheit, dass Sie genau die Namen, die belegt sind, dass Sie die auch kennen, denn Sie haben sie ja aufgeführt. Und wenn ein Kollege, eine Kollegin, die den Modul liest, sieht er auch, welche Namen jetzt bekannt sind. Und das ist die Variante, die unbedingt zu empfehlen ist. Und eigentlich, deshalb ist das obere gelb durchgestrichen, nicht einmal die gelb durchgestrichene Version ist zu empfehlen. Weil, ja, weil es hier deutlicher wird, welche Namen Sie importieren. Denn das Importkommando steht normalerweise sehr weit oben im Programm und dann wissen Sie im Kopf, welche Namen quasi verbraucht sind. Ja, okay. Auf jeden Fall nicht benutzen, also das würde ich Ihre Abgaben kontrollieren, ich würde es Ihnen glatt als Fehler anstreichen, ist die dritte Variante, die auch geht, from module import Stern. Stern steht, wie so oft, für alles. Also er importiert alle Namen, die bekannt sind. Okay? Sind damit auch in Ihrem Programm bekannt. Das ist die bequemste Variante, weil da müssen Sie sich beim Import des Moduls noch nicht überlegen, welche Funktionen, welche Konstanten Sie eigentlich benutzen wollen, aber es ist auch die gefährlichste Variante, ganz eindeutig. Ja? Und deshalb ist es bei uns, nach unseren Programmierrichtlinien, nach unserem Style Guide, schlicht und einfach verboten. Warum hat man es trotzdem in der Sprache? Wie das so ist? Weil es so bequem ist. Trotzdem, wir unterscheiden genau zwischen Fehlern, die der Compiler meldet, und Konventionen, die wir nur uns selbst zu Gefallen tun und unseren Kommilitoninnen. Und deshalb benutzen wir diese Variante nicht. Denn da entstehen sehr, sehr leicht Namenskonflikte, sodass Sie gar nicht mehr wissen, welcher Name jetzt eigentlich wie benutzt ist. Okay, also nur die mittlere Variante benutzen. So steht es auch im Programmierhandbuch. So, Etwas, was durchaus noch interessant ist, ist, was auch die Python-Ausführung beschleunigt. In Python werden die Programme ja als .py, also Python-Programme, abgelegt. Und allein durch dieses Abspeichern entsteht der Modul. Sie haben ja immer einen Dateinamen, ja? Und allein dadurch, dass Sie das da abspeichern, entsteht dieses Modul mit der Endung py. .py heißt, es ist Python-Code. Das haben Sie hoffentlich alle schon gemacht und ist nicht ungewöhnlich für Sie. Okay. Man kann aber auch, und das habe ich mal grau gemacht, weil das sollen und müssen Sie jetzt auf keinen Fall machen, Erweiterungen in C oder C++ abgelegt haben, die dann dynamisch angebunden sind. Noch kurz wichtig, aber für Sie jetzt auf keinen Fall entscheidend ist, wenn Sie diese einzelnen Dateien, also jetzt so eine Datei wieder, wenn Sie da mehrere von haben, haben Sie ja mehrere Module erzeugt. Wenn Sie die in einem Ordner abspeichern, ja, also ein Ordner, dann haben Sie automatisch aus der Programmiersprache heraus ein Paket erzeugt. Okay. Und, das sagte ich schon, Built-in-Module sind die meisten in Python, aber für Sie vollkommen unwichtig, in C implementiert. Das ist jetzt noch wichtig. Wenn Sie hier einen .py abgelegt haben, dann ist das ja automatisch schon ein Modul. Und jedes Mal, wenn dieser Modul in einem anderen Modul importiert wird, also zum Beispiel in dem, dass Sie da Import Modul hingeschrieben haben, Import Modulname, dann wird nachgeguckt, ist dieses Stückchen Code aktuell. Das heißt, es wird nachgeschaut, wann wurde das letzte Mal dieses .py abgespeichert und wurde es dann auch übersetzt. Und die übersetzte Version ist eine .pic-Version. Diese Files haben Sie wahrscheinlich auch schon gefunden in Ihrem Directory. Falls Sie es dann nicht gleich herausgefunden haben, was das für Sachen sind, dann wissen Sie es jetzt. Das sind übersetzte Python-Teile in Zwischencode übersetzte Python-Teile. Die müssen also nicht mehr komplett interpretiert werden. Das sind diese .pic-Dateien. Und das wird jedes Mal ausgeführt, wenn Sie irgendwo einen Import haben, wird geguckt, ist die Zeit .pic und .py, die Erstellungszeitpunkt, ist das identisch? Oder könnte es sein, dass Sie daran etwas geändert haben, dadurch, dass Sie editiert haben? Ist das der Fall, dass Sie etwas geändert haben, dann wird neu übersetzt. Sie benutzen also immer das Aktuelle. Allein aus Performancegründen werden die .pic-Dateien aber aufbewahrt und stehen dann zur Verfügung. Und die Übersetzung dieser Dateien in den Zwischencode erfolgt immer dann, wenn Sie einen Import ausführen. Dann und genau dann. Übrigens nur als Anmerkung, Programme, die Sie in der Shell auf diese Art und Weise erstellen, also so Zeile für Zeile, die erzeugen nicht so etwas. Sie müssen also wirklich ein neues Fenster aufmachen in Idle und dieses Fenster dann abspeichern. Denn nur durch dieses Abspeichern entsteht ein Modul. Okay. Ja, gut, Pakete ist jetzt auch ganz was Einfaches. Brauchen wir im Laufe dieser Veranstaltung nicht, auch in Ihren Übungen nicht, ist nur der Vollständigkeit halber hier erwähnt. Die erlauben es dann, mehrere solcher Module wieder zusammenzubinden, also eine Hierarchiestufe höher. Und auch diese, und auch das ist ganz einfach, nämlich dann muss in einem Ordner eine Datei mit genau diesem Namen sein, underscore, underscore, init, underscore, underscore, .py. Und Und damit definieren Sie ein Paket, ein Python-Paket. Okay. Was sind jetzt so die wichtigsten Module, die in Python vorhanden sind? Ganz kurz aufgezählt, wir werden uns noch mit einigen beschäftigen. Das ist zunächst erstmal das Modul Sys. Das ist, erlaubt einen Zugriff auf die Umgebungen, auf die Betriebssystemumgebungen, wie die Kommandozeile, wie die Standardeingabe, Ausgabeströme und so weiter. Um das wirklich handhaben zu können, müssten Sie aber einiges mehr vom Betriebssystem wissen. Nur dann ist das wirklich sinnvoll. Für Sie unter Umständen schon interessant ist das Modul String. Das hat einige Konstanten und Variablen und viele Funktionen zur Bearbeitung von Strings, also von Zeichenketten. Mehr als die, die standardmäßig zur Verfügung stehen. Dann gibt es das Modul OS. Das greift jetzt direkt auf Funktionen des Betriebssystems zu, also auf Prozesse, auf Dateien, auf die Betriebssystem-Shell und so weiter. In vielen Python-Umgebungen wird das Modul RE benutzt. Das erlaubt es, reguläre Ausdrücke auszuwerten, auch etwas, was wir noch nicht gemacht haben, aber wird von vielen Programmierern als sehr mächtig angesehen, gerade eben zur Zeichenverarbeitung. Und dann gibt es noch weitere Module, zum Beispiel Any Database Management System, Pickle und Shelf, die es dann erlauben, Dateien zu schreiben und wieder einzulesen. Ja, also, wie wir sagen, um Objekte persistent zu machen, also auf der Platte abzulegen. Nicht die Programme, sondern die in ihren Programmen behandelten Objekte. Aber es gibt noch viel, viel mehr. Ein GUI-Modul, der heißt TK-Inter, Internet-Module, Modul-Mass, Modul-Time, Modul-Date-Time, Module zum Threading und viel, viel, viel mehr, auch für die Bioinformatiker, spezielle Module für Bioinformatik, Zugriffen zu Datenbanken und dergleichen mehr. Also einige hundert. Das können Sie nicht alles lernen und sollen Sie auch nicht lernen, sondern das lernt man dann bei Bedarf. Wir werden uns ein paar noch anschauen, ein paar Module, solche, die man fürs Programmieren häufig braucht. Gut. Und es gibt noch ein spezielles Modul, das ist das Modul Built-in. Und diese Module, und zwar nur diese, sind direkt verfügbar, ohne dass ich sie importiere. Und damit habe ich so Funktionen, zum Beispiel wie Absolute, wie Compare, wie Dir auf ein Objekt, wie Print und so weiter, die sind in diesem Modul enthalten. Wenn Sie da die vollständige Liste sehen wollen, folgen Sie diesem Link bitte. So, okay, jetzt wissen wir, wie wir Module erzeugen. Und wir haben auch gehört, okay, Module erzeugen eigene Namensräume. Und diese eigenen Namensräume sind ganz, ganz wichtig, um Namenskonflikte zu vermeiden. Okay. Und das ist eben auch genau das, warum wir uns hier ganz kurz nochmal über die Namensräume unterhalten. Grundsätzlich hatten wir ja schon festgestellt, wenn Sie ein Define schreiben, also ein Unterprogramm, Define Mist, Klammer auf, Klammer zu, Doppelpunkt, dann erzeugen Sie in diesem Programm, in diesem Unterprogramm automatisch einen neuen Namensraum. In diesem neuen Namensraum sind auf jeden Fall immer bekannt die Parameter, die formalen Parameter A, B. Die gehören jetzt schon mal dazu. Aber eben auch alle Variablen, denen Sie einen Wert zuweisen, E gleich A plus B. Auch das gehört zu dem Namensraum. Und zwar nur zu dem Namensraum dieser Funktion. Sowohl das A als auch das B als auch das E darf außerhalb dieses Unterprogramms beliebig benutzt werden, ohne dass es Interferenzen oder Störungen gibt. Und das ist natürlich die Grundlage dafür, dass Sie in Teams zusammenarbeiten können. Denn ansonsten müssten Sie sich ja über die Namen exakt abstimmen, auch über alle Namen, die Sie benutzen. Okay? Das ist also diese Kapselung, diese Namenskapselung, die hier stattfindet. Zunächst erstmal nur Namenskapselung. Okay. Und zwar wird dieses erzeugt, dieser neue Namensraum, jedes Mal, wenn die Funktion aufgerufen wird. Aufgerufen wird, also zur Laufzeit wird ein neuer Namensraum erzeugt. Das ist übrigens die Grundlage dafür, warum Rekursion funktioniert. Denn die kommen ja nicht durcheinander, die Namensverwendungen, obwohl die Funktion sich selber wieder aufruft. Trotzdem werden die Variablen nicht durcheinander geworfen. Okay. Und last not least, bei der Auflösung von Namen, und darüber müssen wir uns jetzt gerade noch mal ein bisschen unterhalten, sucht der Interpreter immer zunächst im lokalen Namensbereich. Und das wäre hier also innerhalb eines Unterprogramms, das mit einem Define begonnen hat, sucht der Interpreter zunächst hier. Die Frage ist, wo sucht er sonst noch? Ja? Und das ist gegeben durch den Programmtext und nicht durch die Aufrufhierarchie. Okay? Das heißt, er sucht, wie wir sagen, lexikalisch. Das heißt wirklich das, was in der Nähe des Teils Ihres Programms steht, das Sie geschrieben haben. Und nicht, wenn irgendein Kollege von Ihnen es irgendwo aufgerufen hat, wird das automatisch nicht zu Ihrem Kontext. Das ist wichtig. Wird der Name nicht gefunden in so einem lokalen Kontext, so sucht er im globalen Kontext. Jetzt müssen wir noch feststellen, was ist der globale Kontext, das sehen wir gleich. Und zwar der globale Namensbereich außerhalb dieser Definition ist der Modul, in dem es steht. Denn normalerweise werden in einem Modul vielleicht einige Konstanten definiert werden mit Namen, aber dann vor allen Dingen einige Routinen stehen mit Namen. Und findet er den Namen, dem er hier irgendwas zuweisen soll, meinetwegen der Zahl Pi, nicht, findet er hier die Zahl oder die Variable Pi nicht, dann guckt er im lexikalisch übergeordneten Bereich nach, das heißt im Modul, und fragt sich, gibt es es dort? Wenn ja, führt das aus. Okay? Wenn der Interpreter da wieder keine Übereinstimmung findet, führt er die letzte Suche im eingebauten Namensraum, das heißt bei den Built-ins, nach. Ich hatte Ihnen gesagt, die Built-ins, die müssen Sie nicht importieren, nicht bekannt machen, die Namen, weil die sind bekannt. Okay? Wenn auch dieses fehlschlägt, dann würde er einen Fehler anzeigen. Das ist wichtig. Okay. Jetzt gibt es noch Namen mit besonderer Bedeutung, die sind jetzt noch nicht so ganz, ganz wichtig. Im Zuge der Objektorientierung werden die dann entscheiden. Und das sind Namen hier an dieser Stelle, die mit zwei Unterstrichen beginnen und enden. Zum Beispiel underscore, underscore, init, underscore, underscore. Dazu kommen wir dann später. Das ist nur als Hinweis, wenn Sie solche Variablen finden. Und egal, sowohl die da oben, also jede, die mit einem, jeder Name, der mit einem Underscore beginnt, egal wie es dann weitergeht, wird bei einem Import mit from module Stern nicht importiert. Das sollen Sie sowieso nicht benutzen. Trotz alledem würde ich Ihnen nur die gute reine Welt hier vorstellen. Dann könnten Sie bestimmte Aktionen oder von anderen geschriebenen schlechten Programme nicht lesen. Das würden wir dann, wenn irgendetwas mit Underscore beginnt, sind das pseudoprivate Attribute. Wichtiger wird diese Betrachtung, also es gilt jetzt auch für Module, aber wichtiger wird das im Kontext der Objektorientierung. Aber Achtung, Achtung, dies ist keine echte Kapselung. Dies ist keine echte Kapselung, wie wir es später definieren wollen und wie es damals der Kollege Panas sich gewünscht hat. Es schützt nur vor Namenskonflikten. Trotzdem können Sie diese Variablen eben verändern. Aber sollten Sie nicht. Ja? Also bevor Sie eine Zuweisung zu einer Underscore-Variable machen, sollten Sie sich das sehr genau überlegen. Globale Variablen habe ich Ihnen letztes Mal schon gezeigt. Globale Variablen sind genau dazu da, um jetzt diese Namen eben auch außerhalb dieser Funktion bekannt zu machen. Also es geht, aber Vorsicht, globale Variablen sollten Sie wirklich sehr, sehr selten nutzen. Und hier steht jetzt nochmal genau, wie es mit dem lokalen Kontext und dem globalen Kontext gemeint ist. Und das kommt ganz darauf an, in welchem Kontext Sie selber sind. Okay? Sind Sie im Kontext eines Unterprogramms, einer Funktion, Methode, klammern Sie jetzt mal aus, ist dann ein Begriff aus der Objektorientierung, dann ist der lokale Bereich der Funktionsaufruf. Also tatsächlich das, mit wem, also jedes Mal, wenn diese Funktion aufgerufen wird, also diese Funktion Mist aufgerufen wird, wird ein neuer lokaler Namensbereich aufgemacht. Wenn da nichts gefunden wird, dann guckt der Interpreter auf das umgebende Modul. Also hier könnten ja in so einem Modul könnten ja mehrere Defined sein. Define, Define und so weiter. Er guckt nicht in der Aufrufhierarchie nach, von wo es gerufen wurde, sondern in der lexikalischen. Das heißt, so wie Sie es aufgeschrieben haben, so guckt er nach. Das ist für Sie sehr, sehr hilfreich, weil Sie also nicht den Fehler woanders suchen müssen, sondern da, wo Sie es aufgeschrieben haben, das Programm. Okay? Das ist jetzt die Sache. Haben Sie in einem Modul, ist Ihr Modul der Kontext, okay, dann ist der lokale Bereich der Modul selbst. Okay, haben Sie jetzt in einem Modul, also außerhalb einer Funktion, eine Variable definiert, meinetwegen a gleich irgendwas, so ist dieser Modul, dieser gesamte Modul der lokale Bereich. Was ist jetzt der globale Bereich? Auch nur das Modul selbst. Wie lokal? Also wieder ein Schutz für Sie, dass Sie nicht woanders nachschauen müssen, wo ist das passiert, sondern nur da, wo Sie es aufgeschrieben haben. Das mit der Klasse besprechen wir jetzt nicht, das besprechen wir dann, wenn wir die Objektorientierung betreiben. Und das ist vielleicht nochmal wichtig, wenn Sie sich in Ihrer Shell bestimmte Fehler nicht erklären könnten, dann könnte es so sein, dass es hier daran liegt, nämlich, dass diese Shell, alles was Sie aufrufen, in den Modul underscore, underscore, main, underscore, underscore packt. Okay? Diesen Namen werden wir übrigens heute nochmal benutzen. Und das Ganze nennt man lexikalischen Gültigkeitsbereich. Also genauso, wie Sie es aufgeschrieben haben. Okay, fassen wir dieses mal zusammen. Nämlich jetzt unter dem Stichwort strukturierte Programmierung, modulare Programmierung. Wir gliedern unsere Programme immer in ein Hauptprogramm. Das Hauptprogramm underscore, underscore main, underscore ist belegt von dem Interpreter schon. Und das ist normalerweise das rufende Programm. Und wenn Sie es mit Idle machen, dann ist es dieser interaktive Interpreter, Gegebenenfalls haben wir Pakete, Sie werden es jetzt nicht haben, Sie erzeugen aber zwangsweise dadurch, dass Sie Ihre Programme abspeichern und dann ja hochschicken auf die Plattform, erzeugen Sie Module. Ob Sie das bisher gewusst haben oder nicht, Sie haben es wahrscheinlich schon einige hundert Male gemacht. Jedes Mal haben Sie ein Modul erzeugt. Und da drin sind dann Prozeduren, Funktionen, Konstanten, was immer Sie benötigen in Ihrem Programm. Wenn Sie vorsichtig, so wie ich es Ihnen empfohlen habe, mit from import name 1, name 2, nee, from module import name 1, name 2, name 3 machen, dann wissen Sie immer ganz genau, welche Namen bekannt sein müssen. Es kann keine Namenskonflikte geben. Okay? Dass Sie vielleicht irgendwo, meinetwegen, Sie könnten ja auf so eine blöde Idee kommen und etwas E nennen, dann die Konstante E überschreiben. Ja? Dann wäre irgendwo in Ihrem Programm, also so etwas hier, wäre E vielleicht wirklich die Summe. Wenn Sie aber Import Maß from Maß Import Stern gemacht haben, dann würden Sie da die Konstante E überschreiben. Und vielleicht wäre manchmal die Konstante dann so und manchmal so. Und das ist wirklich ekelhaft zu finden. Glauben Sie mir das. Wenn Sie da Namenskonflikte haben, mit einmal haben Ihre Variablen Werte, die Sie gar nicht haben wollen, dann werden Sie sich schon noch ärgern. Ein Schlüssel, aber für Sie jetzt nicht notwendig, ist es, mit qualifizierten Namen zu arbeiten. Das heißt, Sie machen ein Import-Modul und arbeiten dann immer mit Modulname und dann danach entweder die Funktion oder die Konstante. Ja. Jetzt sind wir schon fast durch. Nein, noch nicht klatschen. Ne? So, ein bisschen zu schnell. Okay. Gibt es hierzu Fragen? Das ist jetzt so aufgezählt. Ich weiß, dass das schwierig ist, da jedes Detail sich zu behalten. Ich hoffe, wenn Sie dann mal einen Fehler haben, werden Sie daran denken. Ey, das könnte ja an Namenskonflikten liegen, das könnte ja daran liegen und wie habe ich das genau sortiert? Das ist eigentlich das Wichtige, was ich hier Ihnen sagen wollte. Und dass es ganz, ganz wichtig ist, dass Sie sich da gut schützen. Jetzt noch etwas, nämlich die Kommentare. Kommentare braucht man nicht. Ganz falsch. Ganz dringend. Kommentare brauchen Sie in dem Moment, an dem Tag, in der Stunde, in dem Sie gerade Ihr Programm schreiben, da brauchen Sie es nicht. Da wissen Sie genau, was Sie gemacht haben, warum Sie es gemacht haben. Ich hoffe zumindest. Ja. Okay. Aber selbst 14 Tage später wissen Sie bestimmte Sachen nicht mehr. Glauben Sie es mir. Und erst recht, wenn Sie Ihr Programm einer Kommilitonin geben, die das mal anschauen soll. Hey, woher soll die denn wissen, woher zum Beispiel genau ihre Ausführungen kommen? Also wie sie es etwas gelöst haben. Okay? Und darum kommentieren Sie. Kommentieren ist die direkteste Form der Dokumentation und sie wird im Quelltext, also in Ihrem Python-Text eingebaut. Sie schreiben es da rein. Alle Kommentare werden vom Interpreter grundsätzlich ignoriert und Kommentare in Python beginnen mit einem Doppelkreuz. Das ist die offizielle Bezeichnung. Wir sagen Lattenzaun. Ja. Ja. Jeder Informatiker versteht Sie, wenn Sie vom Lattenzaun sprechen. Das ist natürlich einfach dieses Zeichen. Okay? Gut. Sofern Sie nicht Hallo, und das ist wichtig, in einem String stehen. In einem String, hier JJH, Lattenzaun, JK, da wird das Lattenzaun ganz normal als Bestandteil des Strings gesehen. Ja, als Teil des Strings. Gut. Und, ja, zu Beginn eines jeden Quelltextes, und da sprechen wir gleich nochmal drüber, sollte immer eines jeden Quelltextes, also eines jeden Moduls und auch einer jeden Funktion, sollten immer bestimmte Kommentare da sein. Und das ist zum Beispiel der Name des Autors, der Lizenz, der Erstellungsdatum, Kontaktadresse und so weiter. Und da haben Sie im Programmierhandbuch, haben Sie da wirklich einen Programmkopf, einen Modulkopf. Meine Empfehlung ist, kopieren Sie den und füllen Sie den aus. Okay? Sie können weiterhin mit Hilfe von Kommentaren, dadurch, dass Sie einen Lattenzaun am Anfang der Zeile schreiben und in der Regel, wenn Sie die Standardeinstellung des Idle haben, wird das dann auch rot markiert, da sehen Sie sofort, das ist nichts, was ich berücksichtigen muss, da kann ich allen Mist reinschreiben. Mit Hilfe dieser Zeilen können Sie eben auch Ihren Quelltext gliedern. Ja, Sie können gewissermaßen Überschriften reinschreiben über bestimmte Blöcke, die Sie erzeugen. Wir hatten ja schon gesehen, mit Hilfe von Leerzeilen wie Abschnitte können Sie Ihr Programm wunderbar gliedern. Sie können aber auch, und machen manche Programmierer, finden das ganz toll, also wichtig ist das Lattenzaun, dieses Stern, Stern, Stern ist vollkommen unwichtig. Geht bis zum Ende der Zeile immer. Lattenzaun bis zum Ende der Zeile können Sie grafisch aufwerten, wenn Sie das mögen. Aber das muss nicht sein. Gibt es auch keine Vorschriften im Programmierhandbuch. Wichtig ist, Sie können auch in einzelnen Zeilen direkt hinter einer Anweisung, also steht ja nicht am Anfang der Lattenzaun, können Sie etwas notieren, einen Kommentar. Okay? Aber bitte, wenn Sie das machen, damit das übersichtlich bleibt, vor dem Lattenzaun, so steht es wieder im Programmierhandbuch, mindestens zwei Blanks. Mindestens zwei Blanks haben, Sie können auch die Kommentare auf eine Spalte rücken, müssen Sie nicht, dürfen Sie. Okay. Sie können Kommentare sehr, sehr gut benutzen bei der Programmentwicklung, wenn Sie bestimmte Teile noch nicht implementiert haben. Ja? Also einfach dadurch, dass Sie das reinschreiben, hier muss noch das und das gemacht werden. Das ist in Ordnung, das akzeptiert auch jeder. Und ganz wichtig beim Testen, oft wird es Ihnen vorkommen, dass Ihr Programm schon zu lang ist, Sie wollen aber gar nicht das gesamte Programm testen, beziehungsweise wollen bestimmte Teile mal anders implementieren, dann müssen Sie das nicht echt rauslöschen, ja, also wirklich rauslöschen, und dann später vielleicht haben Sie es vergessen zu speichern irgendwo, sondern es ist üblich, dass man Teile des Codes auskommentiert. Okay, das ist während der Entwicklung durchaus üblich, nämlich dadurch, dass man einfach am Anfang der Zeile einen Lattenzaun macht, schon wird es farblich anders, es wird rot bei Ihnen dann, also bei der Standardeinstellung, und Sie sehen sofort, okay, das ist auskommentiert, und der Compiler berücksichtigt das nicht. Er tut so, als wenn es nicht vorhanden wäre. Aber, vorsichtig, nochmal ein Hinweis, dieses Auskommentieren von echtem Code, von Statements, sollte nicht in einer Release, also auch nicht in Ihrer Abgabe sein. Stellen Sie sich vor, Sie belasten Ihren Tutor damit, dass Sie tausende auskommentierte Zeilen da drin haben. Möglicherweise geben Sie den Code dann nicht mal so ab, also nur in Schwarz-Weiß, ja, was ja normal wäre, okay, dann muss er das sogar noch suchen und es würde für ihn ein Suchspiel. Übrigens keine gute Art zu Testaufgaben und so weiter, noch im abgegebenen, also im finalisierten Code zu haben. Okay, also auch dafür, wahrscheinlich haben Sie ja schon gemerkt, dass es ganz gut ist, manchmal Testausgaben zu machen mit Print. Solange Sie die noch brauchen, solange Sie das Programm noch entwickeln, ist es gut, die drin zu haben. Wenn Sie die Ausgabe nicht haben wollen, kommentieren Sie einfach diese Zeile aus, machen Sie das Lattenzaun davor und dann ist es weg. Wenn Sie es dann mal wieder haben wollen, machen Sie es wieder rein. Aber wenn Sie Ihre Aufgabe abgeben, machen Sie alle diese Auskommentierungen raus. Nicht alle Kommentare, sondern nur das, was Sie auskommentiert haben. Und das ist jetzt noch ganz wichtig. Jedes Modul beginnt mit einem Docstring, mit einem Dokumentationsstring. Eigentlich hätte ich das jetzt hier blau hinterlegen sollen. Das ist nämlich eine Konvention. Aber sehr, sehr hilfreich. Ich zeige Ihnen gleich, warum. Und dieser Dokumentationsstring ist der erste am Anfang eines Moduls, also ganz oben, oder auch der Dokumentationsstring am Anfang jedes Unterprogramms, also jedes Defines. Und zwar als Konvention gewöhnen wir uns an, da dreimal Hochkomma zu benutzen. Okay, das ist eine Konvention. Okay, es ist ein String, richtig, ein String von der Programmiersprache her. Und wir kennzeichnen es nur mit dreimal Hochkomma. Damit wir einfach sehen, den dreimal Hochkomma werden Sie normalerweise nicht benutzen. Sie wissen aber, dass es erlaubt ist. Und normalerweise benutzen Sie einmal Hochkomma oder das doppelte Hochkomma. Aber auch dreimal Hochkomma ist möglich. Und Sie sagen, okay, in einem Satz kleiner als 70 Zeichen, was dieses Modul oder diese Funktion machen soll. Keine Romane, okay? Und dann folgt die eigentliche Funktion, so wie hier aufgeschrieben. Und warum ist das sehr, sehr hilfreich? Zwei Punkte. Sie werden noch sehen, dass wenn Sie das machen bei Ihrem Programm, dann können Sie automatisch daraus eine Programmdokumentation erzeugen, die Sie dann auch abgeben können. Okay? Das ist natürlich, spart Ihnen sehr, sehr viel Tipparbeit. Bürdet Sie aber auch, Ihnen aber auf, dieses hier so zu machen. Das zweite ist, ich weiß nicht, ob ich es hier doch, ich habe es hier gemacht als Beispiel, immer wenn Sie Help, Klammer auf, und dann einen Namen einer Funktion oder den Namen eines Moduls tippen, dann kommt genau dieser Satz, den Sie da reingeschrieben haben, wird genau ausgegeben. Okay? Also genau das, was Sie hier hingeschrieben haben, kommt als Ergebnis des Help-Befehls heraus. Und das ist natürlich gut, weil wenn Sie dann im Laufe der Zeit mehrere solcher Funktionen geschrieben haben, dann können Sie sich immer wieder genau daran erinnern, hey, was macht denn eigentlich diese Funktion genau? Und weil Sie wissen, dass Sie es genau aufgeschrieben haben, ja, können Sie sich dann auch darauf verlassen. Und mit diesem Help kann man auch sehr, sehr viel machen. Ich werde Ihnen das im Laufe des Kurses dann noch erklären. Und das waren die Anmerkungen. Eine Seite fehlte mir jetzt, vielleicht hatte ich die aber auch drin und ich habe es übersehen. Bitte schreiben Sie nicht als Kommentar hinter eine Zeile das, was der Befehl selber macht. Also das ist so schwachsinnig. Eigentlich müsste ich Ihnen das gar nicht sagen. Aber wenn ich so ein Kommando habe wie A gleich C plus D, bitte dann schreiben Sie nicht Lattenzaun C plus D geht über in A oder so. Ja? Das sehen Sie ja direkt hier. Okay? Also das ist Quatsch. Machen Sie so viele Kommentare, wie hilfreich sein könnte für einen fremden Leser, aber seien Sie durchaus auch sparsam damit. Aber sagen Sie mir nicht, Python ist ja Code, der absolut selbstdokumentierend ist und ich brauche keine Kommentare. Das wäre also falsche Eitelkeit, ganz sicher. So, und jetzt haben wir noch eine Sache, die sollten Sie sich noch wirklich gerade antun. Weil das ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Leider haben wir keine viel bessere Möglichkeit, als unsere Programme und Sie erst recht nicht zu testen. Die meisten Programme sind nicht beweisbar, weder von Hand noch automatisch. Ich meine, Kollege Schmidt-Schaus arbeitet daran. Das heißt, wenn Sie sie geschrieben haben, wissen Sie ja gar nicht, ob die Programme das tun, was Sie sich gedacht haben. Und für uns wichtig ist es eins, Sie müssen testen und müssen das auch dokumentieren, und das will ich Ihnen jetzt sagen, was Sie getestet haben, um Programmierfehler zu finden. Und ganz generell, also rein professionell ist es so, Softwareprojekte führen nur dann zum Erfolg, wenn Sie sich fürs Testen ausreichend Zeit gegeben haben. Sie werden das sehen, einige von Ihnen werden Spezialisten sein und einen Tag vorher beginnen, die Programmieraufgabe zu lösen. Und dann werden Sie immer darunter leiden, dass Sie die Tests nicht komplett oder nicht ordnungsgemäß gemacht haben. Und dann kriegen Sie Punkte dafür abgezogen. Sie sind jetzt in der blöden Situation, aber in der normalen Situation, dass Sie als Entwickler selbst auch Ihre Testdaten schreiben sollen. Professionell ist das keine besonders gute Idee, weil wenn Sie Testfälle aufstellen, werden Sie immer nur an die Testfälle denken, die Sie im Code auch berücksichtigt haben. Das ist ganz menschlich. Sie kommen gar nicht auf die Idee, etwas anderes zu testen, was Sie nicht berücksichtigt haben. Ist so. Und meistens, weil Sie alle Optimisten sind, ja, und immer unterstellen, dass Ihr Programm ja alles richtig macht, das ist so. Darum, weil Sie Angst davor haben, sich selber zu widerlegen, ja, darum entwickeln Sie auch nie vollständig die Tests. Trotz alledem will ich Sie dazu anregen, das zu tun. Das heißt, professionell ist es so, dass die Tests von fremden Personen durchgeführt werden. Es gibt extra Test-Engineers, also in größeren Softwareprojekten. In der Praxis ist es aber so, dass ganz, ganz oft die Entwickler selber die Tests machen und machen müssen. Okay? Das heißt, kennen müssen sie es sowieso. Professionell wäre es besser, wenn es jemand anderes machen würde. Und Sie haben dazu ja eine Chance. Sie haben nämlich die Chance, wenn Sie Ihren Partner, Ihre Partnerin benutzen. Und so könnte man, wenn Sie regelmäßig heißt ja nicht genau jede Stunde oder alle zwei Stunden oder so, aber heißt zum Beispiel, der eine ist bei der Entwicklung des einen Moduls, der andere bei dem anderen, oder der eine bei dem einen Unterprogramm, der andere bei dem anderen, dann könnte man dazu ja auch derjenige, der beobachtet und nicht selber programmiert gerade, die Testdaten entwickeln. Okay, also quasi gleichzeitig. Der eine programmiert, die andere kontrolliert, so wie im richtigen Leben. Ja? Gut, wäre ein Hinweis. Dieses müssen Sie machen, das hat offensichtlich jetzt fast jede von Ihnen verstanden, weil es darum geht, sich professionell zu verhalten und insbesondere hier in dem Bereich eben dem Vier-Augen-Prinzip zu folgen. Ich hoffe, dass Sie auch die Vorteile schon erfahren haben, nämlich die Vorteile, dass man so schneller, zumindest einfache Fehler findet. Und wozu ich Sie anregen möchte, was aber nicht verpflichtend ist, sage ich jetzt, ist eine testgetriebene Programmierung zu machen. Und dazu ist es so, dass die Testfälle immer erst geschrieben werden, also zunächst, und danach werden die einzelnen Funktionen implementiert. Okay, das ist testgetriebene Entwicklung. Und Sie implementieren dann so lang, bis Ihre Tests erfüllt sind. Das ist ein Teil des Extreme Programming. Und übrigens, seien Sie froh, dass wir nicht alles davon implementieren. Ob Sie es jetzt glauben oder nicht, es gibt ein Prinzip. Beim Extreme Programming immer nur genau so viel zu machen, ja, wie Sie an einem Tag auch erledigen können. Und sind Sie abends nicht fertig, haben Sie nicht alle Tests erfüllt, dann schmeißen Sie einen Code weg. Es gibt zwei Möglichkeiten. Sie haben zu kompliziert gedacht und sich viel zu viel Arbeit vorgenommen, was der Modularisierung auch widerspricht. Es soll ja was Übersichtliches sein, leicht durchschaubar, und dann müssten Sie es an einem Tag auch machen können. Oder meistens sind Strukturierungsfehler, oder Sie haben sich, was weiß ich, bei den Testdaten vertan oder sonst was, warum es jetzt nicht hinkommt. In jedem Fall versucht man bei der Extreme Programming dieses Mühsame immer wieder nachbaggern, und es muss doch gehen, ja, zu vermeiden. Nur das zu machen, was man wirklich in einem Rutsch kennt. Aber dazu möchte ich Sie im Gottes Willen nicht verpflichten. Sondern wir wollen eigentlich jetzt wissen, was dieses magische Wort Graybox-Test denn bedeuten könnte. Und um das zu verstehen, müssen wir zwei andere Sachen verstanden haben, nämlich den Blackbox-Test und den Whitebox-Test. Und der Blackbox-Test ist das folgende. Sie bekommen immer ein Aufgabenblatt. In der realen Welt würde man das Spezifikation nennen. Etwas, was festlegt, was Sie machen wollen, sollen. Okay? Und bevor Sie es eigentlich lösen, könnten Sie ja in dem Fall sich schon Testdaten überlegen. Bevor Sie es programmieren. Sie wissen ja, was es machen soll, steht ja da. Und auch professionell eine große Hilfe. Es könnte jemand anderes gleichzeitig oder vorab mit Ihnen schon diese Testfälle bestimmen. Gleichzeitig geht nicht, sollte man nicht machen, in dem Blackbox-Test. Und der heißt Blackbox, weil er vollkommen unabhängig von der Implementierung ist. Sie müssen gar nicht wissen, wie es implementiert wird. Sie müssen nur wissen, was implementiert werden soll. Okay? Und daraus entwickeln Sie die Testdaten. Also, Ihre Implementierung, Ihr Python-Programm ist eine tatsächliche Blackbox. Sie als Entwickler können sich auf diese Position ja aber nur stellen, wenn Sie es wirklich vorher machen. Weil sonst wissen Sie es, wie Sie implementiert haben. Sie sind immer optimistisch, Sie haben alles richtig gemacht und denken sich eben nur noch diese Tests aus, die Ihr Programm auch erfüllen wird. Es ist so, ob Sie es glauben oder nicht. Aber trotzdem eine wichtige Methode, entweder vorher machen oder von einem anderen machen sollen. Und dazu noch ein ganz paar Hinweise. Sie sollten vor allen Dingen immer testen auf die Grenzen des Eingabebereichs. Also haben Sie eine Eingabe irgendwie oder läuft Ihr Programm nur im Bereich von minus 1 bis plus 1, dann sollten Sie auf jeden Fall die Grenzen abtesten. Also wirklich minus 1 und plus 1 und eben auch die Grenzen so ein klein bisschen verletzen. Okay? Denn das sind oft die Fälle, in denen Fehler passieren. Sie sollten auch immer versuchen, den Ausgabebereich, also was höchstens und was minimal rauskommen kann, irgendwie abzuchecken. Bei komplexen Datenstrukturen, ich sage es Ihnen nur einmal, sollten Sie immer den leeren String, also gar nichts einzugeben, auch als Eingabefall testen. Ihr Programm muss vernünftig darauf reagieren. Und Sie sollten auch immer Tests mit sehr großen Zahlen machen. Also nicht nur bei Float, sondern ganz grundsätzlich. Und auch mit großen Strings durchführen. Also ruhig mal 3 Zahlen Strings eingeben. Okay. Ansonsten die Testfälle aus der Spezifikation, das heißt aus der Aufgabenstellung und ihren Kenntnissen ableiten. Gegebenenfalls lassen sich die Eingabedaten in unterschiedliche Klassen einteilen, zum Beispiel die Klassen bei Zahlen, die wir schon kennen, Float, Integer und so weiter. Könnte ja sein, dass das direkt eine Bedeutung hat, zum Beispiel Sie haben eine Funktion, die nur auf Integer definiert ist, geben einen Float ein, dann müsste Ihr Programm sagen, okay, Float ist hier nicht erlaubt. Okay. Und das Schöne ist, dass wenn Sie sich das genau überlegen mal, dass Sie meistens diese Klassen finden und dass Sie innerhalb dieser Klassen auch bestimmte Eigenschaften feststellen. Aber genauso wichtig sind oder ist der sogenannte Glassbox-Test. Und das ist der Test, den man durchführen kann als Entwickler, Entwicklerin, wenn man weiß, wie es implementiert ist. Und das ist eine Methode, die ist auch in der Theorie sehr, sehr gut erforscht. Sie erlaubt dann auch, da Testmetriken, das heißt Qualitätsaspekte, zu entwickeln. Wir wollen hier nur intuitiv kennenlernen, was man da machen kann. Die Idee ist ganz einfach. Haben Sie eine solche Funktion, dann können Sie sich daraus immer grob strukturiert einen solchen Programmablaufplan ausarbeiten. Das heißt, jede Verzweigung oder jede Schleife geht irgendwie in so einen Kasten über, in so eine Verzweigungsschleife. Sie strukturieren das dann weiter und jede Anweisung, das muss nicht nur eine sein, so wie hier mit der A1 bezeichnet, können ganze Anweisungsfolgen sein, wird ein Kasten. Also so eine grobe Struktur Ihres Codes. Sie müssen das nicht explizit zeichnen, aber es ist hilfreich. Wie bestimmt man jetzt die Testmenge? Und eine einfache Methode ist die sogenannte Anweisungsüberdeckung. Das heißt, was wollen Sie erreichen? Dass jede Anweisung mindestens einmal durchlaufen ist. Also, eine Testmenge T wird hier so gefunden, dass bei jeder Anweisung mindestens einmal durchlaufen wird. Also einmal natürlich ganz oben die Verzweigung, dann dieses einmal, dann das einmal. Okay? Einmal durchlaufen wird. In diesem einfachen Beispiel ist es, wäre das zum Beispiel die Testmenge. Eingegeben wird x, y, z, das ist hier nicht vollständig, also t gleich x, y, z, 2, 1, 0, würde genau dieses erfüllen, denn bei 2 passiert was? Wir müssen das jetzt durchgehen, einfach dieses Diagramm durchgehen. Bei 2, x ist größer als y, ist erfüllt, also führe ich die A1 durch, komme hierhin. Und y ist größer als z, das ist nicht erfüllt, also gehe ich hier herunter. Beim zweiten Fall wäre es... Hey, Moment, was habe ich denn gesagt? Also Anweisungsüberdeckung. Also jede Anweisung... Hallo, ich muss mich konzentrieren. Jede Anweisung soll einmal ausgeführt werden. Und das ist genau damit mit diesem einen Testfall schon möglich. Denn einmal gehe ich hier durch und einmal gehe ich hier durch und jede Anweisung wird ausgeführt. Und das reicht mir. Das zweite ist, das ist eigentlich das, was ich Ihnen jetzt sagen, ist der Ablaufzweig. Das heißt, da soll wirklich jeder Zweig, Zeigeroptionen, jeder Zweig soll einmal durchlaufen werden. Das heißt, einmal hier durch, einmal hier durch, einmal hier durch und einmal dadurch. Das ist das, was man sehr, sehr häufig macht. Und dazu brauche ich zwei Testmengen. Okay? Nämlich einmal 000 und einmal 210. Können Sie selber ausprobieren, wie das jetzt ist. Und die dritte Variante, die es gibt, ist die Ablauffahrtüberdeckung. Was meine ich damit? Das ist fast immer nur erreichbar bei relativ einfachen Programmen. Nämlich ein möglicher Ablaufpfad ist der, einfach hier runter. Ein zweiter möglicher Ablaufpfad ist hier rechts abbiegen und dann hier runter. Dritter ist hier rechts abbiegen, dann nochmal rechts abbiegen und hier runter. Und der vierte ist hier nochmal gerade, aber hier rechts abbiegen und hier runter. Also bei diesem Programm sehen Sie, gibt es genau vier Pfade. Bei etwas komplizierteren Programmen ist das schon schwierig, das zu überblicken. Ja? Aber das ist eine in der Theorie mögliche saubere Testdatenerzeugung. Also, wir unterscheiden drei Arten: Anweisungsüberdeckung aller Anweisungen, wobei eine Verzweigung in dem Fall keine Anweisung ist, genau mindestens einmal ausgeführt. Dann Ablauf-Zweig-Überdeckung, jeder Programm-Zweig mindestens einmal ausgeführt. Und Ablauf-Fahrt heißt, jeder Durchlauf von oben nach unten genau einmal ausgeführt. Das Problem ist, es lassen sich damit nur bestimmte Klassen von Fehlern finden, nicht erkannt werden, zum Beispiel Tippfehler, was sehr, sehr häufig kommt, inkonsistente Schnittstellen, Abweichungen von der Spezifikation. Warum? Weil sie sich auf ihre Implementierung beziehen. Ja? Sie gucken ja, gibt es in ihrer Implementierung Probleme? Gut. Und der Graybox-Test, das ist eigentlich das, was empfohlen wird, ist eine Kombination aus dem Blackbox-Test, das heißt, aus der Spezifikation entwickeln Sie Ihre Testdaten und danach, wenn Sie es implementiert haben, dann entwickeln Sie es nach Ihrer Implementierung. Ich höchstens noch 5 Minuten, aber das ist noch sehr interessant für Sie. Und es ist nicht so ganz einfach, ohne eine erste Einführung zu machen. Die Frage ist, dieses blöde Testen, das ist ja unter Umständen aufwendiger als das Implementieren selbst. Ja. Aber es gibt eben Methoden und auch in Python gibt es Methoden, sich dabei helfen zu lassen. Die Grütze, die Testfälle auszudenken, die müssen Sie trotzdem haben. Aber wenn Sie diese Hilfen annehmen, dann eben nur einmal und nicht immer wieder. Ja? Denn wenn Sie etwas geändert haben, müssten Sie immer wieder alle Testfälle durchführen. Und es wäre ja entsetzlich blöd, wenn mit einem Editieren, dem Last Edit sozusagen, Sie sich gerade dann noch einen Fehler reinbauen, der dann bei Ihrem Tutor aufstößt. Und dazu gibt es in Python etwas. Es ist nicht zwingend, dass Sie das benutzen. Es ist nur empfehlenswert. Und das ist das Modul DocTest. Okay? Und ich zeige Ihnen jetzt gleich, wie das benutzt wird. Das ist ein Beispiel. Und das wollen wir gerade Zug um Zug durchgehen. Also, was haben wir, wie es sich gehört? Wir haben wieder hier eine Funktionsdefinition, nämlich Factorial N. Und was wir sagen als erstes in einem Satz, was es macht. Compute the factorial of an integer. Also berechnet, factorial ist was? Was ist factorial? Das kleine englische Wort factorial? Wissen wir nicht. Hat gesagt, wir machen alles in Englisch. Heute Morgen hatte ich da noch das Deutsche stehen. Dann habe ich das weggemacht. Was ist factorial? Fakultät. Hat er geraten oder gewusst? Beides. Sehr gut. Okay. So, und ordentlich wie ich bin, habe ich, und das ist das Besondere an dieser Methode, Sie brauchen also nicht wie bei Java Unit-Test oder so einen eigenen File aufmachen und da eine besondere Sprache lernen, sondern Sie können hier direkt Tests reinschreiben. Und zwar in diesem Programmkopf. Okay? Und zwar der Test besteht immer daraus, dass Sie in der Python Shell gewissermaßen das Problem durchdacht haben. Und zwar Factorial von 1. Wenn Sie wissen, Sie wollen das schreiben, dann schreiben Sie von Factorial, schreiben Sie einmal einen Testwert rein, der sei hier mit 1 gewährt. Dann ist das gleich 1. Okay? Sie haben es zwar noch nicht implementiert, können Sie sich aber im Kopf überlegen. Sie können sich auch im Kopf überlegen, was es vielleicht von 10 ist. Das ist das. Sie können sich auch im Kopf überlegen, was es von 20 ist. Das ist schon ein bisschen mühsam dann. Müssen Sie sich auch nicht überlegen. Wichtig ist, und das ist das Entscheidende, im Programmkopf steht jetzt genau die Eingabe und die Ausgabe der Shell. Also genau das, in exakt derselben Notation. Und damit ist es für Sie, wenn Sie das dann wirklich implementiert haben, und das ist die Implementierung, der zweite Teil, gehen wir mal durch, das ist die eigentliche Funktion, die ist sehr, sehr kurz, die hat nur 4 Teile. Gut. Sie sehen schon, dass die Testfallkonstruktion größer ist. Und das ist eigentlich der Standardfall. Das sind jetzt hier die Testfälle. Und wenn Sie das implementiert haben, meine, besser ist es, sich die vorher so zu überlegen. Das können Sie auch. Ja? Aber wenn Sie es implementiert haben, können Sie es auch einfach, genauso wie es der Interpreter ausgibt, die Shell, dahin kopieren. Und genau so erwartet es das Testprogramm. Und das Testprogramm ist das, was hier ganz unten aufgerufen wird, nämlich das Testmodul, Klammer auf, Klammer zu, braucht in diesem Fall keine Parameter, im Modul DocTest. Also, was wir gelernt haben ist, wir müssen DocTest, dem Modul, erst importieren, darum steht das hier, und dann hier in dem Fall DocTest, Modulname, .testmod, die Funktion aufrufen. Und was da oben drüber steht, ist nichts Geheimnisvolles, sondern sagt, bitte führe diese Tests dann und nur dann aus, wenn du interaktiv, das heißt in der Shell aufgerufen wirst. Das heißt, den Namen Main hast. Ich weiß, dass das ein bisschen Magic ist, ich könnte das jetzt noch weiter erklären, aber dann laufen Sie mir alle weg. Probieren Sie es mal aus. Nur ganz wichtig, kopieren Sie genau die Daten raus, die Sie von Hand ausprobiert haben. Und Sie können auch noch mehr machen, nämlich zum Beispiel Hier der erste Teil ist genauso gleich. Sie können zum Beispiel auch einen Test machen darauf, was passiert, wenn eine Float eingeben wird. Dann nennen Sie das Type Error und diesen Type Error würden Sie unten in Ihrem Programm auch abtesten und hier oben nochmal dann hinterlegen. Ich weiß, das ist jetzt alles ein bisschen viel. Es ist mühsam, sorry, ich kann nichts dafür. Und es ist aufwendig, also ganz typisch, die Testfälle sind aufwendiger als dieses Programm. Und vielleicht müssen Sie auch noch mehr wissen von dieser kurzen Erklärung. Jetzt haben Sie es bestimmt nicht komplett verstanden. Ich überlege mir, ob ich nächste Woche da nochmal ganz kurz mit anfange. Sonst gehen Sie damit nochmal zu Ihrem Tutor und lassen Sie sich das erklären, wie das genau funktioniert. Aber vorher probieren Sie es mal aus. Das überspringen wir. Darauf freuen wir uns. Freitag keine Vorlesung. Danke.